Ambiente. Von der Kunst des Reisens.
Nile for Egyptian people is the life itself. Because without Nile there is no Egypt.
Ohne Nil konnte Ägypter ja keine Kultur haben.
Nil هو الحياة نفسها.
The Nile River is our life. Everything here in Egypt depends to the Nile River. Our crops, our food, everything is depends for the River Nile.
Egal wen man in Ägypten fragt, für die Einheimischen bedeutet der Nil schlichtweg das Leben. Diese auf ägyptischem Gebiet rund 2800 Kilometer lange Lebensader ist auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. An seinen Ufern wird Ackerbau betrieben, an den Staudämmen wird Energie gewonnen. Und für Reisende aus aller Welt ist der Nil sagenumwoben und ein begehrtes Reiseziel. Kategorie: Der Weg ist das Ziel. Denn Nilkreuzfahrten und Kulturreisen nach Ägypten haben eine lange Tradition. Beim heutigen Ambiente, das Sie vom Tal der Könige in der Nähe von Luxor bis nach Assuan und Darau führen wird, begrüßt Sie Philipp Scheiner. Ursula Burkert hat sich während einer Fahrt auf dem Flusskreuzfahrtschiff über den Nil und das Leben an Bord kundig gemacht. Und Brigitte Vojkovic ist an Land zu Tempeln und Grabstätten gefahren und hat sich auf dem größten Kamelmarkt Ägyptens in Darau umgesehen. In Luxor und Karnak in Oberägypten befindet sich zu beiden Seiten des Nils der größte erhaltene Komplex von Tempeln und Gräbern aus dem Reich der Pharaonen. Im Tal der Könige ließen sich vor allem die Herrscher des Neuen Reichs, also von ca. 1550 bis 1069 vor Christus, in reich dekorierten Grabkammern bestatten. Seit dem Anschlag von Luxor im Jahr 1997, bei dem 62 ausländische Touristinnen und Touristen in Deir el-Bahari von Islamisten ermordet wurden, ist das Sicherheitsaufgebot der Polizei unübersehbar. Dem Besucheraufkommen tut dies keinen Abbruch. Denn die antike Nekropole Deir el-Bahari verfügt über höchst sehenswerte Totentempel und Felsengräber. Einer der ungewöhnlichsten Bauten in ganz Ägypten ist der Totentempel von Hatschepsut, die im 15. Jahrhundert vor Christus regierte. Der Tempel wurde in Deir el-Bahari direkt vor den am Wüstenrand hochaufragenden Felsen errichtet und in drei ansteigenden Terrassen angelegt. Zur Zeit von Hatschepsut hatte die Anlage gewaltige Dimensionen. Brigitte Vojkovic hat sich mit dem Leiter des polnischen Archäologenteams Zbigniew Sawranski auf die Spuren der phänomenalen Hatschepsut begeben und sich zuvor vom Kulturführer Mohamed Suleiman durch die imposanten Säulenhallen führen lassen.
Von Hatschepsut, Tempel.
Vom Tempel der Hatschepsut führte eine Prozessionsstraße bis zum Nil. Sie war ca. 1 Kilometer lang und auf beiden Seiten von Sphinxen gesäumt. Auf der anderen Seite des Nils, in Karnak, führte die Straße weiter zum Tempel des höchsten Gottes Amun-Re. Der Zugang zum Tempel der Hatschepsut war außerdem mit Henna- und Weihrauchbäumen geschmückt. Bemerkenswert am Hatschepsut-Tempel sind die offenen Säulenhallen auf jeder Terrasse. Es fehlen die Pylone, die mächtigen Toranlagen mit flankierenden Türmen, die in der Regel vor ägyptischen Tempeln errichtet wurden.
Doch wer war Hatschepsut? Wieso konnte eine Frau Ägypten regieren und sich solch einen Bau leisten? Wie zahlreiche andere Touristenführer erzählt auch Mohamed Suleiman dann eine sehr populäre Version der Geschichte von Hatschepsut, die eine Zeit lang auch bei manchen Wissenschaftlern anerkannt war.
Hatschepsut war die Tochter von Pharao Thutmosis I. und Ehefrau von dessen Nachfolger Thutmosis II. Als Thutmosis II. Bereits in jungen Jahren starb, übernahm Hatschepsut die Regentschaft für ihren Stiefsohn Thutmosis III. Der war das Kind ihres Mannes mit einer Nebenfrau und damals noch ein kleiner Bub. Doch Hatschepsut begnügte sich nicht mit der Regentschaft. Nach wenigen Jahren ließ sie sich als Pharao krönen und dann immer öfter auch als männlicher Pharao darstellen. 22 Jahre lang herrschte sie über Ägypten. Als schließlich Thutmosis III. An die Macht gelangte, rächte er sich. Er wollte Hatschepsuts Namen aus der Geschichte löschen. Da, sehen Sie, aus den Kartuschen, in denen bei Tempeln die Namen der Pharaonen und Götter eingraviert sind, hat man hier mit großem Meißel den Namen Hatschepsut entfernt. Und da, bei Hatschepsut-Darstellungen, hat man absichtlich das Gesicht zerstört.
Die Geschichte von der bösen Stiefmutter und dem rachsüchtigen Stiefsohn wird in der Wissenschaft allerdings längst in Frage gestellt.
Hatschepsut herself, she was really a very intelligent person, unique person, exceptional person.
Hatschepsut war wirklich eine intelligente, außergewöhnliche, einzigartige Person, betont Zbigniew Safranski, der Leiter der polnischen archäologischen Mission in Luxor. Die Polen wurden 1961 von der damaligen ägyptischen Regierung ersucht, die Ausgrabungs- und Restaurierungsarbeiten am Hatschepsut-Tempel zu übernehmen. Neben der alten Prozessionsstraße hat die Mission bis heute ihren Sitz.
Ich weiß auch nicht, warum sie beschloss, Pharao zu werden und sich als Mann darzustellen. Zunächst waren auf Statuen und anderen Abbildungen die nackten Teile ihres Körpers gelb und rosa bemalt. Dann wechselte sie zu Rot, denn Rot war die Farbe der Männer. Sie ließ sich auch mit dem typischen Bart der Pharaonen abbilden und begann, die Texte zu verändern. Sie löschte die weiblichen Formen und fing an, sich als König von Ägypten zu bezeichnen. In einem Portikus zeigt eine Darstellung, wie Gott Amun zu ihrer Mutter kam und Hatschepsut als Sohn der beiden geboren wurde. Man könnte sagen, die offizielle politische Propaganda der Machthaber nimmt spätestens hier ihren Anfang. Man kann nachweisen, wie die Inschriften an den Tempelwänden während ihrer Amtszeit ständig abgeändert wurden. So wollte sie offenbar eine Zeit lang, dass ihre Tochter Neferore ihr auf den Thron folgen sollte. Vielleicht haben die Priester, die auf der anderen Seite des Nils im Karnak-Tempel dienten, dann gesagt, es reicht. Und das war einer der Gründe, warum sie verschwand.
Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass Hatschepsut ganz unterschiedliche Motive gehabt haben könnte. Manche sprechen davon, dass im Zuge einer politischen Krise andere Thronprätendenten aufgetreten sein könnten. Indem sich Hatschepsut als starker Pharao behauptete, hätte sie möglicherweise sogar die Thronfolge für Thutmosis III. Verteidigt. Auch die angebliche Rachsucht von Thutmosis III. Wird längst hinterfragt.
Hatschepsut disappeared from the pages of history after 21-22 years of her reign.
Hatschepsut verschwand nach 21 oder 22-jähriger Herrschaft. Ich sage bewusst, sie verschwand, denn wir wissen nicht, was mit ihr geschah. Wurde sie ermordet? Starb sie eines natürlichen Todes? Wurde sie irgendwohin in die Wüste geschickt? Thutmosis III. Aber, der noch sehr lange regierte, beschloss erst 20 Jahre später, Gesicht und Namen von Hatschepsut aus der Geschichte zu löschen und vieles, was mit ihr verbunden war, zerstören zu lassen. Zu unserem Glück waren die Arbeiter unter Thutmosis III. Nicht so effizient und haben nicht alles zerstört. So können wir heute mit unseren Restaurierungsarbeiten den Tempel der Königin zurückgeben.
Ob eine Mumie, die bereits 1903 gefunden wurde und viele Spekulationen ausgelöst hat, tatsächlich die von Hatschepsut ist, bleibt weiterhin umstritten. Experten schließen allerdings nicht aus, dass bei einer ständigen Verbesserung der wissenschaftlichen Methoden zumindest dieses Rätsel noch gelöst werden könnte und man dann auch die Todesursache von Hatschepsut ermitteln könnte.
Das Ausmaß der Zerstörung am Hatschepsut-Tempel ist ganz unterschiedlich. Da, auf dieser Dokumentation, können Sie das gut sehen. Wir haben den Kopf einer kolossalen Statue am unteren Portiko aus vielen Fragmenten wieder zusammengesetzt. Manchmal ließ Thutmosis III. Aber nur das Symbol der königlichen Macht oberhalb des Kopfes und die Augen zerstören. Alles andere blieb erhalten. Das war bei Hatschepsut in Gestalt einer Sphinx der Fall. So arbeiten wir teils mit unzähligen kleinen Fragmenten, teils mit wenigen großen Stücken. Je nach Umfang der Zerstörung.
So depends on destruction.
Seit mehr als 50 Jahren sind im Rahmen der polnischen Mission Archäologen, Ägyptologen, Architekten, Konservatoren, Techniker und andere Experten aus verschiedenen Ländern in Luxor tätig. In einem Areal liegen unzählige Fragmente, die entweder vom Hatschepsut-Tempel oder von anderen Bauten im Umfeld stammen. Warum Hatschepsut ihren toten Tempel in Terrassen mit großen Rampen anlegen ließ, ist eine von mehreren großen Fragen, auf die Wissenschaftler bis heute keine eindeutige Antwort gefunden haben. Zbigniew Safranski geht davon aus, dass der Anstoß von den Minoern auf Kreta kam.
In der Mitte des 2. Jahrtausends vor Christus begann in Ägypten das sogenannte Neue Reich. Ungefähr zur gleichen Zeit kam es auf Kreta zu Vulkanausbrüchen und Erdbeben und die minoische Kultur brach allmählich zusammen. Wir wissen, dass damals Menschen von Kreta nach Ägypten, aber auch nach Palästina und in das Gebiet des heutigen Syrien und der Türkei zogen und ihre Vorstellungen und ihre Kunst mitbrachten. Der
Tempel von Hatschepsut hat mehr als 180 Kolumnen und Pilar.
Der Hatschepsut-Tempel hat mehr als 180 Säulen und Pfeiler und die Terrassen. Was die sorgfältige Integration des Tempels in die Landschaft betrifft, so finden sich da auch schon 500 Jahre zuvor bei Pharao Mentuhotep II. Ähnliche Ansätze. Hatschepsut entwickelte aus den verschiedenen Vorbildern dann ihr eigenes Tempelmodell. Es war ein einzigartiger Bau. Später griff niemand mehr die Idee von Hatschepsut auf.
Derzeit studiert Zbigniew Safranski eine besondere Gruppe von Hieroglyphentexten am Tempel, die sogenannten Texte der Millionen von Jahren.
Der Tempel trug ja auch den Namen Tempel der Millionen von Jahren. Der Tempel soll also, wie es in den Texten heißt, Millionen Jahre existieren mit der Liebe des Gottes Amun für Hatschepsut.
With love of Amun for Hatschepsut.
Wie bei anderen Millionen-Jahr-Tempeln fanden auch bei dem der Hatschepsut-Barkenprozessionen statt. Das Kultbild von Amun wurde dabei von Karnak auf der anderen Seite des Flusses feierlich zum Tempel der Hatschepsut gebracht. Das Heiligtum des Amun-Re im Hatschepsut-Tempel wurde nach aufwendigen Restaurierungsarbeiten erst 2017 wieder eröffnet. Zweimal im Jahr fielen die Strahlen der aufgehenden Sonne direkt auf die Statue von Amun im Allerheiligsten des Tempels, erklärt der Kulturführer Mohammed Sulaiman.
Okay, so die Tempel.
Das war kein Zufall. Der Tempel wurde offenkundig vom Architekten ganz bewusst entlang einer Ost-West-Achse geplant. Der Architekt beachtete also die Laufbahn der Gestirne. Das Licht auf dem Gesicht von Amun-Re symbolisierte Wiedergeburt und neues Leben.
Von besonderem Interesse im Hatschepsut-Tempel ist die detaillierte Darstellung einer Expedition nach Punt.
Hier, okay.
Punt. Diese Expedition nach Punt war wirklich etwas Besonderes. Wo Punt liegt, war dabei lange umstritten. Experten meinen nun, es könnte am Horn von Afrika, vielleicht im heutigen Somalia gewesen sein.
In Somalia?
Beachten Sie bitte, mit welcher Genauigkeit und mit welchem Aufwand hier alles abgebildet wurde. Da fahren die großen Segelschiffe am Roten Meer ab. Im Wasser des Roten Meeres zeigt man die verschiedenen Fische. Da, in diesem Bild sieht man die Ankunft in Punt. Der Expeditionsleiter steht in Begleitung von 8 Soldaten. Die Ägypter haben Geschenke mitgebracht, Schmuckstücke, eine Axt, einen Dolch. Und sie werden sehr freundlich vom lokalen Herrscher begrüßt. Da oben sitzt dessen Frau. Sehr gut sind die Pfahlbauten und die Tiere der Bewohner von Punt zu erkennen. Da gibt es auch Leoparden. Vor den wilden Tieren mussten sich die Leute natürlich schützen. Daher zogen sie am Abend die Holzleitern bei ihren Pfahlbauten auch hoch.
Okay, so, das ist Punt.
Mit voll beladenen Schiffen trat die Expedition die Rückfahrt nach Ägypten an. Löwen, Giraffen, Straußeneier, Elfenbein, Ebenholz, Goldpulver, Myrrhe und Weihrauch gehörten zu den reichen Schätzen, die man mit nach Hause brachte. Hatschepsut nahm die Expedition in Empfang und brachte dann Amun-Re ein Opfer dar. Von welchem Hafen aus aber startete die Expedition? Diese Frage bewegt derzeit Zbigniew Safranski.
Not so far from Hurghada, two ports found by French mission.
Unweit von Hurghada haben französische Archäologen zwei alte Häfen am Roten Meer entdeckt. Doch die waren nur bis zum Ende des Mittleren Reichs in Betrieb. Sie wurden vor der Zeit von Hatschepsut infolge von Unwettern zerstört. Nach Beratungen mit meinen Kollegen werde ich nun in der Umgebung des Hafens von Safaga erste Untersuchungen anstellen. Vielleicht finde ich auch Hinweise auf den Ort, von dem aus Hatschepsuts Expedition Richtung Süden aufbrach. Nur wenn ich solide Hinweise darauf finde, dass an einer gewissen Stelle der Hafen war, kann ich an Grabungen denken.
Der britische Reisepionier Thomas Cook organisierte 1869 die ersten Nilkreuzfahrten der Geschichte. Nur wenige Jahrzehnte nach seinen ersten Pauschalreisen in England. Fahrt, Verpflegung, Unterkunft wurden damals schon von Cook als Gesamtpaket angeboten und von kulturinteressierten Europäern und Europäerinnen gerne genutzt. Denn für sie war Ägypten ein Traumziel und eine Faszination, die bis heute anhält. Die Kreuzfahrtschiffe gleiten, teilweise im Konvoi, gemächlich an jahrtausendealten Tempeln und Königsgräbern vorbei. Ursula Burkert hat das Leben der Mannschaft an Bord dokumentiert.
Die Semira Mistral liegt nahe der Luxor Bridge, auf der man nach Westtheben zum Tal der Könige gelangt. Alles ist zur Abfahrt bereit. Nachdem die rund 120 Passagiere beim Einsteigen zwei andere Schiffe, die am Quai auf ihre Abreise warten, durchquert, ihre Kabinen bezogen und die kleine Enttäuschung überwunden haben, dass ihr Kabinenfenster keine schöne Aussicht auf den Fluss, sondern auf das nächste, ganz eng anschließende Kreuzfahrtschiff bietet, betätigen die beiden Kapitäne das Schiffshorn. Ankerkette wird hochgezogen. Kapitän Saad Mohammed gibt Anweisungen. Die Dieselmaschinen setzen sich in Bewegung und langsam schiebt sich die Semira Mistral auf den Fluss gegen den Strom in Richtung Süden. Dann ist etwas Zeit für ein Gespräch und Tee mit viel Zucker.
Saad Ali Mohammed, Asyut bin Mohammed, Qaid al-Bakhira.
Seit seinem siebten Lebensjahr arbeitet Kapitän Saad Mohammed auf Schiffen, erzählt er. Vor 58 Jahren lernte er alles bei seinem Vater, der auf Frachtschiffen zwischen Kairo und Assuan tätig war. Hatte dann mit Motorbooten zu tun, heuerte als Matrose bei den Nile Cruises an und arbeitete sich schließlich bis zum ersten Kapitän hoch. Ein typischer Werdegang in Ägypten, meint er. Kapitän zu werden ist häufig Familientradition. Dann schaltet sich Senradi ein. Der studierte Germanist und staatlich zertifizierte Reiseleiter begleitet seit vielen Jahren Touristengruppen, aber auch individuell Reisende auf dieser Fahrt.
Unsere Reise beginnt von Luxor an Richtung Aswan, 220 Kilometer hin, 15 Kilometer pro Stunde. Also wenn man von Luxor nach Aswan fährt, fährt man schneller, ja. Dass die Gäste die Möglichkeit haben können, dass sie diese Strecke von 220 Kilometer Luxor-Aswan ja, auch für die Schiffe genießen können. Früher, also vor 90er Jahren, da konnte man die ganze Strecke von Kairo im Norden bis Aswan im Süden und dann wieder von Aswan nach Kairo zurück im Laufe zwei Wochen genießen. Aber wegen Anschlägen und Ruhezeiten in den 90er Jahren und Probleme mit Terroristen und so, hätte man nicht mehr erlaubt, dass die Schiffe tief runterfahren dürfen.
Wir haben mit Luxor begonnen. Wir fahren um 2 Uhr. Wir gehen in Istanbul. Wir warten auf den Hawis. Natürlich nach dem Tanzim des Hawis.
Mahmoud Hassanein, der zweite Kapitän der Semiramis 3, ergänzt noch die Route. Er sitzt in einer traditionellen, langen, hemdartigen, beigen Galabia am hölzernen Steuerrad. Vor sich ein paar Messgeräte, simple Hebel und Knöpfe. Nach Hightech sieht das nicht aus. Von Luxor geht es nach Esna, erklärt Mahmoud Hassanein, der seit 25 Jahren zuerst als Matrose, dann als Steuermann auf Schiffen tätig ist. In Esna muss eine Schleuse passiert werden, das wird Zeit kosten, meint er, bevor weiter nach Edfu gefahren werden kann. Weitere Stationen sind Komombo und Aswan. An allen Stopps haben die Gäste Gelegenheit, Tempel und Ausgrabungsstätten zu besichtigen. Und dort, wirft Reiseleiter Senradi ein, sollte man auf alle Fälle genau schauen.
Der Nil gedacht von Anfang an als Vater, ein Gott, Gott der Fruchtbarkeit. Und die alten Ägypter haben ihm einen Namen gegeben. Und überall, in alle Tempel Ägyptens, da werde der Nil ja mehrmals dargestellt als ein Mann mit weiblichem Brust und streckt seine Hände und trägt darauf ja die Opfergaben. Der Nil, Habi, der Gott, der das Brachland Ägypten im Paradies verwandelt hat. Da gab es ein Sprichwort, ja, da hat jemand in alter Zeit registriert, dass er gar niemals im Leben so den Nil verschmutzt hat. Ja? Und das war eine große Sünde, wenn man so Schmutz ja, oder Müll im Nil wegschmeißt. Natürlich, momentan ist es anders. Ja.
In moderner Zeit klappt es sichtlich nicht, die Verschmutzung des Nil zu verhindern. Industrielle Abwässer, Chemikalien, Müll, Pestizide und Düngemittel landen vermehrt im Wasser und belasten Habi, den Nil. Das bedauert Kapitän Saad sehr, denn der Nil ist wie für viele Ägypter sein Leben.
والله كله ده حياتنا يعني احنا جسمنا ده من النيل حاليا اهم حاجه عندنا وعند الشعب المصري عامه يعني اهم حاجه النيل
Die Rezeption ruft an. Einige Dinge müssen besprochen werden.
Hallo. تفضل.
Ein späterer Besuch auf der Kommandobrücke wird vereinbart. Gemächlich tuckert die schwere Semiramis 3 flussaufwärts. Die Ufer ziehen langsam an den Kajütenfenstern vorbei. Baumwolle, Zuckerrohr, Weizen, Reis und Datteln gedeihen auf den mit Nilwasser befeuchteten Feldern. Hin und wieder hört man auch das Knattern der Wasserpumpen. Weiter hinten die Berge der Wüste. Zeit, sich auf der Semiramis 3, die zur Kategorie der 5-Sterne-Deluxe zählt, umzusehen. Talit Khalil Khalil, seit vielen Jahren Bootmanager und sein Assistent Ahmed Imad sind dabei behilflich, auch hinter die Kulissen des schwimmenden Boutique-Hotels zu blicken.
Semiramis 3.
Das Schiff Semiramis 3 stammt aus dem Jahr 2002. Wir haben 66 Kabinen, darunter zwei Suiten. Das Schiff hat drei Motoren und drei Generatoren. Diese Motoren bringen genug Leistung, um das Boot anzutreiben und Energie für alles zu liefern. Denn unser ganzes Leben findet hier an Bord statt. Nicht nur die Gäste reisen die ganze Zeit mit dem Schiff, auch die Crew ist ja immer dabei.
There is enough place for all the crew to sleep here on board also.
We consider the boat as our home.
Wir betrachten das Boot als unser Zuhause, weil wir mehr Zeit hier verbringen als in unseren Wohnungen.
Everybody working around 45 days and take 14 days as a vacation.
Jeder arbeitet ungefähr 45 Tage und bekommt dann 14 Tage Urlaub. Deshalb verbringen wir die meiste Zeit hier an Bord. Wir haben Kabinen wie unsere Passagiere, allerdings in einem für das Personal vorbehaltenen Bereich, der völlig getrennt von den Gästekabinen ist.
Das Schiff hat 4 Etagen. Unten ist das Restaurant, die Küche und der Spa-Bereich. Auf der 2. Etage finden Sie die Lounge-Bar und vor dem Shop auch einige Kabinen, 8 Kabinen. Dort befindet sich auch der Rezeptionsbereich. Auf der nächsten Etage gibt es ein Geschäft und den Juwelierladen. Außerdem alle weiteren Kabinen. Dann kommt das Oberdeck bzw. das Sonnendeck. Dort befindet sich auch ein kleiner Swimmingpool und eine Bar. Ich finde diese Größe gut. Alles ist aufeinander abgestimmt. Hier haben die meisten Boote eine maximale Kapazität von 120 oder 130 Passagieren.
Insgesamt 63 Crewmitglieder, 2 Kapitäne, Matrosen, Kellner, Stewards, Köche, Barkeeper, Reinigungskräfte und Rezeptionisten sorgen für das Wohl der Passagiere. Die Crew ist ausschließlich männlich. Weibliches Personal anzustellen ist aus Sicht des Unternehmens nicht möglich. Zu eng sei der Raum in den Kajüten der Angestellten und Frauen so lange von ihren Familien fernzuhalten, wolle man niemanden zumuten. Wichtig ist Bootmanager Talat Khalil Khalil die Ausbildung seiner Mitarbeiter.
Actually, some of them work for many years in the company.
Tatsächlich arbeiten einige unserer Mitarbeiter schon viele Jahre für die Sunrise Company. Und unser Management organisiert ständig, jedes Jahr oder manchmal jeden Monat, Schulungen zu vielen Themen.
Most of this training concentrate about the behaviors and the manners.
Die meisten dieser Schulungen konzentrieren sich auf Verhalten und Umgangsformen sowie darauf, freundlich und hilfsbereit gegenüber den Gästen zu sein. Das ist eigentlich nicht nur das Prinzip in der Firma. Eigentlich wohnt dies unserer Religion inne. Es gehört zu unserer ägyptischen Mentalität.
Der Bootmanager ist überzeugt. Ägypten ist ein gutes Land, in manchen Bereichen aber besteht Aufholbedarf. Zum Beispiel, was das Umweltbewusstsein seiner Landsleute angeht. Oder auch den Bildungsgrad.
Ägypten ist ein sehr gutes Land. Aber was wir brauchen, ist eine gute Bildung für die Bevölkerung.
But what I need is a good education for the Egyptian. Egyptian people like gold. But need somebody to bullish this gold to a beer.
Die ägyptischen Menschen sind wie Gold, aber jemand muss dieses Gold polieren, damit es sichtbar wird. Denn wenn man von Ägypten hört, hat man vielleicht keine guten Assoziationen. Es ist kein sehr modernes Land, kein reiches Land, aber die ägyptischen Menschen haben sehr gute Manieren und eine gute Lebenseinstellung. Um die vorhandenen Nachteile zu überwinden, müssen wir uns auf Bildung konzentrieren.
Concentrate about education.
Denn Bildung bringt neue Generationen hervor, die sich um ihr Land kümmern, ihr Land respektieren und es schöner und sauberer machen werden. Denn wenn du als Tourist kommst und all diese altägyptischen Monumente dieser früheren Zivilisation siehst und dann Straßen voller Müll und schlechte Gerüche vorfindest, fragst du dich, warum? Die Ägypter sind doch ein großartiges Volk. Warum tun sie das ihrem Land an? Ja, das liegt zu einem großen Teil an der mangelnden Bildung.
But actually this is not because of them. This is actually a big part of this because of the education.
Auf einem Schiff wie auf der Semiramis III zu arbeiten, ist eine große Chance, sich aus prekären Verhältnissen herauszuarbeiten. Für viele junge Männer aus ländlicher Umgebung ist der Tourismus eine der wenigen Möglichkeiten, sich Bildung und ein bescheidenes Einkommen zu verschaffen. Das bestätigt auch Ahmed Imad.
Der Tourismus in Luxor und Aswan ist sehr wichtig für Ägypten. Mehr als 15.000 Passagiere täglich besuchen in der Hauptsaison Luxor und Aswan. Viele reisen auf den Kreuzfahrtschiffen, also sind auch sehr viele Menschen auf den Schiffen beschäftigt und verdienen gutes Geld. Das Geld aus dem Tourismus hilft unser Leben in Ägypten weiterzuentwickeln.
Im Restaurant wird gerade der Hochzeitstag einer Passagierin gefeiert. Die Kellner trommeln, singen und gratulieren mit einem Kuchen. Aufmerksamkeit dem Gast gegenüber ist das Stichwort. In dem relativ schlicht gehaltenen, schwimmenden Speisesaal im untersten Geschoss, gewissermaßen direkt über der Wasseroberfläche, bieten große Panoramafenster eine gute Aussicht auf die Wellen des Nil. Während man speist, kann man beobachten, wie sich fliegende Händler mit ihren kleinen Booten der Semiramis III nähern, ein Seil an Bord werfen und sich vom Kreuzfahrtschiff mitziehen lassen. Sobald sich eine Touristin über die Reling beugt, wird sie in ein intensives Verkaufsgespräch verwickelt, bis sie ein oder mehrere Tücher feilschend erstanden hat. In Plastik eingewickelt wird die Ware mit Schwung hinauf aufs Schiff geschmissen. Das Geld wird ebenfalls in einem beschwerten Plastiksack dem Händler zugeworfen. Eine wichtige Einnahmequelle für die kleinen Händler am Ufer des Nil. In der Küche der Semiramis III ist unter der Ägide von Chef de la Cuisine Osama Sayed Sadie ein eingespieltes Team tätig. Dreimal täglich stellt der aus Luxor stammende Küchenchef mit 32 Berufsjahren ein vielfältiges, kaltes und warmes Buffet zusammen, das keine Wünsche offen lässt.
Wie die Kuscheri, die Falafel, die Kofta, die Masri.
Koscheri, Falafel, Köfta, ägyptische Fata, das ist unser traditionelles Nationalgericht aus Schichten von knusprigem Fladenbrot, Reis, Fleisch, meist Rind und einer Knoblauch-Essig-Tomatensauce. Außerdem gibt es orientalische Süßigkeiten wie Basbousa, das ist ein Grießkuchen, Kunafa, ein besonderes Topfengebäck und Baklava. Wir machen Salate mit Tahina und Sesam und Baba Ganoush, einer Auberginencreme. Denn es ist unsere Pflicht als Ägypter, den Gästen unsere Spezialitäten und Speisen, die wir selbst essen, anzubieten.
Bei dieser Fülle an Köstlichkeiten fällt die Wahl schwer. Karotten- und Kichererbsensalate sind zu kunstvollen Türmern geschichtet. Gefüllte Auberginen, Paprika, Peperoni und Zucchini bilden wundersame Ornamente auf den Vorlegeplatten. Grüne und schwarze Oliven sowie rote Rübenrosen sorgen für Kontraste. Granatäpfel und Kürbistörtchen, gebackener Kaffiol und Dolmades, Hummus und Sesampaste. Sich durchzukosten ist fast unmöglich. Für kulinarisch weniger Unternehmungslustige hat Osama Sayed Said auch immer ein paar internationale Gerichte, wie gebratenen Truthahn oder Roastbeef auf Lager. Und den neugierigen Essern erklärt er gern die Nationalspeise Koscheri.
Ägyptisches Koscheri beinhaltet sehr einfache Zutaten, die sehr leicht und überall erhältlich sind und nicht teuer. Wir verwenden dafür Reis, Linsen, Kichererbsen, Hummus und dann ist noch die Sauce wichtig. Drei Soßen sind es eigentlich. Einmal eine Tomatensauce mit Knoblauch und Koriander, eine Chili-Sauce und eine mit Knoblauch und Essig. Diese Sauce ist wirklich typisch und wird in ganz Ägypten zu Koscheri gereicht.
This is the favorite sauce for a koshari.
Dann entschwindet der Küchenchef mit einer entschuldigenden Geste in der Küche. Die Desserts gehören noch zubereitet.
Thank you, ma'am.
Danke, dass Sie Ägypten besuchen. Kommen Sie doch wieder. Denn wir sagen hier in Ägypten zu allen Menschen: Willkommen zu Hause.
Welcome home. Ahlan bika fi baytik.
Abends in der Bar. Beinahe täglich finden Musikperformances statt. Ein Udspieler und ein Trommler samt Synthesizer begleiten diverse Derwisch- oder Bauchtanz-Darbietungen. An diesem Abend wird der Tanura-Tanz aufgeführt. Ein Tänzer mit mehreren Röcken dreht sich einem Kreisel gleich unermüdlich zu den Klängen der Musik um die eigene Achse. Durch diese Bewegung fliegen die von Scheinwerfern bestrahlten Röcke in die Höhe und erzeugen ein beeindruckendes Farbenspiel. Dies wird noch durch Glitzerlämpchen, die auf dem Wams und obersten Rock montiert sind, verstärkt. Der ursprünglich religiöse Tanz soll den Brückenschlag zwischen Himmel und Erde symbolisieren. Während der Nacht passiert die Semiramis 3 die Schleuse von Esna. Im fahlen Licht der Laternen sieht man Matrosen am Quai mit Seilen und langen Stangen auf- und abgehen. Die Kapitäne rufen sich Verschwörungsformeln zu, damit das große Schiff heil durch diese enge Passage kommt. Im Morgengrauen dringt der Ruf des Muezzin vom Ufer her. Die Transaktion hat ganz schön viel Zeit gekostet. Warum, erklärt Ahmed Imad bei der Weiterfahrt am nächsten Morgen.
Ja, es sind so viele Boote auf dem Nil unterwegs. Und wir müssen warten, bis wir an der Reihe sind. Heute auch. Als wir die Schleuse von Esna erreichten, waren wir an der Position 46. 45 Boote waren vor uns dran. Wir mussten lange warten, bis wir an der Reihe waren.
Ungewollt hat Ahmed Imad ein Thema angesprochen, das sich angesichts der nicht enden wollenden Touristenkarawanen zu den Tempeln und Ausgrabungsstätten und der zahlreichen auf dem Nil im Konvoi fahrenden Kreuzfahrtschiffen geradezu aufdrängt.
Over tourism? For me, I feel happy because we have so many guests visiting.
Over tourism? Ich finde es schön, wenn so viele Gäste unser Land besuchen. Aber ich bin auch ein bisschen traurig wegen der zum Teil schlechten Organisation durch die Verantwortlichen. Denn es ist nicht angenehm, wenn man einen Tempel oder ein Grabmal besuchen möchte und alles ist überfüllt. Das muss besser organisiert werden. Ich denke, dass wir zusammenarbeiten und uns gegenseitig helfen sollten, um dieses Bild der überfüllten Sehenswürdigkeiten zu verbessern.
Geheimtipp sind Nilkreuzfahrten längst nicht mehr. Das Geschäft boomt. Mehr als 160 Kreuzfahrtschiffe sind regelmäßig auf dem Nil unterwegs. Die Schiffe haben meist hohen Standard, die Verpflegung ist ausgezeichnet und der Service der Crew exzellent. Einen Wermutstropfen registriert der prinzipiell umweltbewusste Bootmanager Talat Khalil Khalil sehr wohl auch. In Bezug auf die Erderwärmung weisen die Kreuzfahrtschiffe keine gute Bilanz auf. Nähert man sich einem Hafen, sieht man schon von Weitem die schwarzen Rauchschwaden der Dieselmotoren. Denn auch die Generatoren der parkenden Schiffe müssen weiter betrieben werden, da das ägyptische Stromnetz der Belastung durch so viele Kreuzfahrtschiffe nicht standhalten würde. Von solarbetriebenen Schiffen, wie schon in Norwegen üblich, träumt man noch.
Till now there is no boat.
Bisher fährt kein Boot vollständig mit Solarenergie. Einige haben bereits begonnen, diese Technologie zu nutzen, aber bisher bewegt sich noch kein Schiff ausschließlich mit Sonnenenergie.
I dream one day that all boats they have no smoke like this.
Ich träume davon, dass eines Tages alle Boote keinen Rauch mehr ausstoßen. Selbst wenn wir mit normalen Motoren fahren, könnten wir beim Anlegen Strom von außen beziehen und während der Nacht alle Motoren abschalten. meinten, die Gäste könnten besser schlafen und ihre Zeit genießen. Und am wichtigsten würden sie saubere Luft auf ihrem Balkon oder auf dem Sonnendeck einatmen. Zusätzlich würde man Wartungskosten und somit Geld sparen. Aber um das umzusetzen, braucht es starke Unterstützung von der Regierung und von den Geschäftsleuten im Tourismussektor.
It needs power from government and from the business people who work in this field, in tourism field itself.
Entscheidungen dauern zu lange. Eine Generation geht, die nächste kommt, bevor eine Entscheidung getroffen wird.
The decisions take time. Generations goes, generation comes until we take the decision.
Das bedeutet Zeitverlust und Verlust von Chancen. Entscheidungen bedeuten Zeit, andere Nationen sind schneller und wir bleiben zurück.
Für die Mitreisenden auf der Semiramis 3 ist ganz im Gegenteil die Entschleunigung das Ziel. Gemütlich in ihren Liegestühlen sitzend, ein Buch, vielleicht Agatha Christies Tod auf dem Nil lesend, blicken sie entspannt auf die vorbeiziehende Uferlandschaft und bereiten sich für den nächsten Ausflug vor.
Rund 40 Kilometer nördlich von Assuan mit seinem gewaltigen Staudamm liegt am Ostufer des Nil die Stadt Darau. Die Straße von Assuan führt entweder direkt am Nil entlang oder durch Dörfer und vorbei an Feldern, auf denen Zuckerrohr, Futterklee, Getreide und Gemüse angebaut werden. Landwirtschaft, Handel und Handwerk bilden die wirtschaftliche Basis von Darau mit seinen etwa 60.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Von besonderem Interesse ist der Kamelmarkt, der jeden Samstag und Sonntag in einem Vorort der Stadt auf einem großen, umzäunten Areal abgehalten wird. Genau genommen werden hier Dromedare, also einhöckrige Kamele, gehandelt. Sprachlich wird diese Unterscheidung aber kaum getroffen. Alle reden einfach vom Kamelmarkt, auf dem an einem durchschnittlichen Wochenende 3.000 Tiere den Besitzer wechseln. Brigitte Volkowitsch hat sich dort umgesehen.
Der Weg zum Markt führt durch staubige Gassen am Rande von Darau. Auch das Marktgelände selbst ist ein weites, staubiges Feld. Ausgestattet ist es mit einer minimalen Infrastruktur. Einige wenige Gebäude sowie offene Zelte, in denen Händler und Käufer bei Tee und Wasserpfeife ihre Geschäfte abwickeln oder sich zwischendurch für eine kurze Pause zurückziehen. Im hinteren Teil des Areals stehen mehrere hundert Kamele in Gruppen zusammen. Fast alle haben das linke Vorderbein hochgebunden, damit sie nicht plötzlich mit voller Geschwindigkeit davonlaufen können. Immer wieder werden mehrere Kamele mit Zurufen und mit Stockschlägen auf den Boden im Kreis getrieben. Ein Händler zeigt auf drei Tiere.
Diese Kamele sollen jetzt verkauft werden. Die Männer, die dort im Halbkreis stehen, sind die interessierten Händler. Sie beobachten genau, wie die Kamele auf Rufe und Stockschläge reagieren, wie sie ihre Beine beim Laufen bewegen und dergleichen mehr. Sie wollen einfach sicher sein, dass die Tiere gesund und kräftig sind, bevor sie ein Geschäft abschließen. Die Händler haben viele Erfahrung und einen ganz genauen Blick. Es kommt natürlich darauf an, wofür jemand ein Kamel erwirbt. Ob als Lastentier in der Landwirtschaft, für die Tourismusbranche, damit Reisende kurze Kamelritte machen können, oder ob er es großziehen und dann schlachten will. Viele Ägypter essen Kamelfleisch, aber es gibt auch Leute, die das gar nicht mögen. Wenn das Kamel als Lasttier benötigt wird, etwa für den Transport von Zuckerrohr und Futterklee, dann müssen die Beine besonders kräftig sein. Die Händler tasten oft die Rückseite der Kamelbeine ab.
Vier,
Ein Händler ist aus Suhag gekommen, einer Stadt in Mittelägypten, die rund 350 Kilometer nördlich von Darau liegt. Er ist ausschließlich an Lasttieren interessiert, die er dann in seiner Region weiterverkauft. Den Preis für jedes einzelne Tier muss er aushandeln. Fixe Preise gibt es nicht. Je nach Tier wird er 7.000 bis 25.000 ägyptische Pfund bezahlen. Umgerechnet zwischen 330 und 1.200 Euro. Man muss unbedingt handeln, bestätigen zwei andere Händler. Schließlich sind keine zwei Kamele gleich. Die meisten Tiere kommen traditionell aus dem Sudan. Bis heute ist die Rede vom 40-Tage-Weg, auch wenn nur mehr wenige Kamelherden tatsächlich 40 Tage vom Westsudan bis nach Südägypten unterwegs sind.
Bei Food 25 days for Dungula. Darfur to Dungula. Al-Fashir to Dungula 25 days. Al-Fashir Dungula. To Egypt, Dungula, Argin 7 days. 32 days.
25 Tage braucht seine Herde von Darfur im Südwesten des Sudan bis nach Dungula, das rund 250 Kilometer südlich von Ägypten am Westufer des Nils liegt. Von Dungula nach Ägypten benötigt die Herde dann weitere 7 Tage, erzählt Mohammed Abu Safed. Die Strecke von Darfur bis Dungula bestreiten die Tiere weiterhin zu Fuß. Von Dungula nach Darau werden sie allerdings mit Lkw transportiert. Je 100 Tiere werden von 4 Personen begleitet, einem Führer, der den Weg kennt, und 3 Männern, die für das Wohl der Kamele sorgen.
Im Schnitt verkaufe ich hier 200 Kamele pro Woche. Ich habe das Gewerbe von meinen Vorfahren übernommen. Wir handeln seit vielen Generationen mit Kamelen. Wenn das Geschäft gut läuft, bleibe ich selbst oft monatelang in Darau. Ich rufe dann regelmäßig meine Brüder an und sage ihnen, wie viele weitere Kamele sie hierher schicken sollen. Im Sudan gibt es mehr als 20 Millionen Kamele. Meine Familie hat derzeit ca. 5000 Tiere. Mit dem Geld, das ich vom Verkauf der Tiere erhalte und nach Hause schicke, kaufen meine Brüder sofort wieder neue Kamele. Aber es gibt auch Tiere, die wir nicht verkaufen, sondern für uns selbst behalten wollen.
Mohammed Abu Safed, der eine strahlend weiße Galabia, also das traditionelle Gewand mit weiten Ärmeln und einen Turban trägt, ist zufrieden. Derzeit läuft das Geschäft ausgezeichnet. Er hat fixe Verträge mit einigen Händlern in Darau und anderen Orten, die ihm regelmäßig seine Tiere abkaufen. Kamele, die er in Darau nicht los wird, schickt er per Lkw Richtung Kairo, wo es in Imbaba einen weiteren wichtigen Kamelmarkt gibt. Gerade hat Mohammed Abu Safed 77 Kamele an 2 Händler aus Esna verkauft. Für jedes Tier hat er 16.500 ägyptische Pfund erhalten, erklärt ein mit Mohammed Abu Safed befreundeter Händler. Mohammed Abu Safed selbst muss rasch zu einem der Zelte, wo ein heftiger Streit entbrannt ist. Zwei Händler werfen einander wechselseitig Wortbruch vor. Welcher Preis wurde tatsächlich für eine Gruppe von Kamelen verlangt? Welcher Preis zugesagt? Mohammed Abu Safed soll schlichten, was ihm nach einigen bewegten Momenten auch gelingt. Allmählich kehrt wieder Ruhe ein. Wenn eine große Zahl Kamele auf einmal verkauft worden ist, tut sich auf dem Markt zeitweise fast gar nichts. Dann kommt ein weiterer Tiertransport an und das Handeln beginnt von Neuem. Die großen Händler, die Tiere verkaufen, besitzen alle ihren eigenen Tierhof in der Nähe des Marktes. Manche Käufer benötigen nur ein, zwei Tiere, die sie auf kleinen Lastwagen wegführen. Kaum ein Kamel aber lässt sich freiwillig von der Herde entfernen. Werden größere Gruppen von Tieren verkauft, so leisten die Tiere beim Abtransport kaum Widerstand. Einzelne Kamele setzen dagegen zu einem verzweifelten Geschrei an, sobald sie von der Herde weggeführt werden. Es braucht mitunter mehrere Männer, um ein unwilliges Kamel auf die Ladefläche eines Lastwagens zu schieben und zu ziehen. Der Käufer Mohammed Farouk ist aus Luxor gekommen.
Das Tier ist 3 Jahre alt. Ich werde es gut trainieren, dann können Touristen darauf reiten und ich werde gut verdienen.
Wenig später spielt sich eine ähnliche Szene in einem anderen Teil des Marktes ab. Ein Mann hat ein weibliches Kamel mit seinem Jungen gekauft. Das junge Tier klammert sich an seine Mutter und will weder allein noch mit der Mutter gemeinsam zum Lastwagen gehen. Dem kleinen Tier steht der Schaum vor dem Mund. Auch hier müssen mehrere Männer die beiden Kamele mit Seilen ziehen und von hinten schieben. Es dauert gute 15 Minuten, bis sie die beiden Tiere auf die offene Ladefläche bekommen und dazu bringen, sich dort niederzulegen.
Vom Hatschepsut-Tempel bis zum Kamelmarkt von Darau. Sie hörten eine Reise durch Ägypten von Ursula Burkert und Brigitte Volkowitsch. Herbst und Winter sind wieder einige Reisen nach Ägypten, ins Tal der Könige, zum neu eröffneten Djem bei den Pyramiden und auf dem Nil bei Aswan geplant. Reiseroute und Termine finden Sie im Ö1 Reisekatalog, in der aktuellen Programmzeitschrift Gehört und online oe1orf.at/reisen. Dort im digitalen Reiseatlas von Ö1 steht diese Sendung auch längerfristig zum Wiederhören bereit. Sämtliche Informationen schickt Ihnen auch das Ö1 Service auf Wunsch zu. Die Telefonnummer ist 01 501 70 371. Nächste Woche beginnt die ambiente Sommerserie Naturerbe erwandern. Jede Woche wird Margit Atzler in den 6 österreichischen Nationalparks Wanderungen unternehmen. Den Beginn macht der erste Nationalpark Österreichs, der Nationalpark Hohe Tauern. Danke fürs Zuhören, sagt Philipp Scheiner. Im Anschluss nach den Nachrichten folgt die Ö1 Nachtmusik.